Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist wie immer Moritz Stoll und das ist wie immer ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns mit Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen unterhalten und versuchen mit diesen Experten gemeinsam rauszufinden und rauszuarbeiten, was in diesem Bereich Technologien eigentlich ermöglichen, was sie verändern und wie sie sich da auswirken. Und diese Woche habe ich mich mit einer sehr spannenden Frau unterhalten, nämlich mit Janine Koch. Janine Koch ist seit noch gar nicht so lange Geschäftsführerin des MediaNet Brandenburg. Das ist so ein Verein für Medien- und Kreativschaffende in Berlin und Brandenburg. Und die beschäftigt sich ganz viel damit, so wie kann man denn eigentlich so diese Netzwerk- und Community-Arbeit, die dieser Verein halt auch leistet, wie kann man die eigentlich auch in der digitalen Form umsetzen? Sowohl im Hinblick auf die aktuelle Situation, wo es ja tatsächlich schwierig ist, irgendwie Events zu veranstalten, aber auch danach. Also wie kann man vielleicht auch digitale Möglichkeiten nutzen? Was nutzen Leute? Wie lässt sich das übertragen? Wie ist da gerade so ein bisschen der Stand der Dinge, nachdem wir jetzt irgendwie so im letzten Jahr mehr oder weniger so Hauruck-Lösungen überall gesehen haben? Wie kann das weitergehen? Das war ganz spannend, weil ich mich damit gedanklich oder wir uns auch in der Redaktion damit gedanklich viel beschäftigen. Und damit immer drüber zu reden, so ein bisschen drüber zu sinnieren und zu philosophieren und auch so ein paar Einblicke in ihre Arbeit zu bekommen. Die hat auch so ein paar ganz spannende Erkenntnisse mitgebracht. Also das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super nette Frau, hat total viel Spaß gemacht, mich mit ihr zu unterhalten. Und genau, darum geht's in dieser Woche. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen Werbung machen, natürlich, klar. Und zwar geht es heute um ein Gewinnspiel, das die Telekom veranstaltet. Dieses Gewinnspiel, da könnt ihr einen Gaming-PC gewinnen. Und zwar tatsächlich im Wert von 5.000 Euro. Das ist ein Gaming-PC von MIFCOM. MIFCOM, das ist so ein Anbieter, der super krasse Computer anbietet. In diesem Gewinnspiel, ich verlinke euch den sowohl den kurzen Artikel, den wir dazu geschrieben haben, als auch den Link zum Gewinnspiel direkt in den Shownotes. Das Ganze läuft noch bis Ende März, also bis zum 31.03. Und dieser PC, ich sag euch einfach mal ganz kurz, was da drin ist. Eine NVIDIA GeForce RTX 3090. Das ist so die neueste und eigentlich auch beste Grafikkarte, die es momentan gibt. Die hat super hohe Grafikleistung, Gaming in 4K, Raytracings, alles möglich. Mega, also ich hätte auch gerne 3090, habe ich aber leider nicht. Dann ist da ein AMD Ryzen 9 5950X drin, auch super hochwertiger Prozessor, schafft im Boost-Modus tatsächlich eine Taktrate von 4,9 GHz. Für die, die nicht wissen, was man damit anfängt, das ist schnell, damit kann man super gut zocken, aber auch programmieren, Bild- und Videobearbeitung machen, auch gerne mal mehrere Sachen gleichzeitig. Eine 1TB SSD von Samsung und haltet euch fest, 64 GB Arbeitsspeicher. Das ist, also es ist, im Grunde ist das schon so viel Arbeitsspeicher, dass das lächerlich ist. Also ich habe glaube ich 16 und den reizt sich noch nicht mal ganz aus. Also da könnt ihr irgendwie 4 Millionen Browser-Tabs gleichzeitig offen machen. Das Ganze ist mit einer Wasserkühlung versehen. Und ansonsten ist noch ein 144 Hertz Monitor im Ganzen enthalten. Das ist natürlich super, weil ihr habt eine mega Grafikkarte in dem Teil und dann ist es natürlich auch cool, wenn ihr einen Monitor habt, der einfach auch viele Bilder liefern kann. Das ist besonders dann ganz praktisch, wenn man zum Beispiel gerne Shooter spielt, wo es ja wirklich um Millisekunden geht. Also super Gewinnspiel, könnt ihr mitmachen, könnt euch da registrieren. Das Ganze, wie gesagt, ist unten in den Shownotes verlinkt und wir finden das tatsächlich ziemlich cool. Klickt da also gerne drauf, schaut euch das Ganze mal an. Jetzt habe ich auch genug Werbung gemacht und jetzt entlasse ich euch sozusagen in die Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich willkommen Janine Koch. Schön, dass du da bist erstmal.
Ja, danke dir für die Einladung und finde ich auch schön, dass ich da bin.
Ja, ich freue mich tatsächlich. Wir haben auch heute ein ganz cooles Thema irgendwie am Start. Ich habe ja den HörerInnen, habe ich dich gerade sozusagen im Intro schon vorgestellt, das hast du jetzt gar nicht mitbekommen, habe ich aber schon gemacht. Das heißt, die wissen schon, wer du bist, die wissen, dass du früher mal die Chefin der Republika warst, die wissen auch, dass du jetzt die Geschäftsführerin von MediaNet Berlin-Brandenburg bist. Das ist, ja, magst du mal ganz, also ich habe so ein bisschen so verstanden, es ist so ein bisschen so ein Netzwerk, so ein Verein, der so ein bisschen über der Medienlandschaft Berlin und Brandenburg steht.
Ganz genau, also MediaNet Berlin-Brandenburg ist ein, genau wie du sagst, ein Netzwerkverein der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft der Hauptstadtregion, also Berlin-Brandenburgs, und es wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Und kümmert sich eben um die Belange und um die Menschen hinter den Unternehmen und den Solo-Selbstständigen aus diesen Bereichen, die ich gerade benannt habe, und eben um die Vernetzung idealerweise interdisziplinär miteinander, so dass man künftig über den Tellerrand gemeinsam schauen kann.
Ja, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger für unser Thema heute, dass wir gesagt haben, das ist super wichtig. Du hast ja, wie gesagt, warst ja vorher auch Chefin der Republika. Also da ist das ja auch ein großes Thema, Leute zusammenzubringen. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was am besten funktioniert, wenn man da alle schön in eine Ausstellungsfläche oder an einen Ort bringen kann und denen irgendwie ein Papier hinstellen kann. Und dann kann man sich irgendwie einfach austauschen. Das ist jetzt gerade nicht so einfach möglich. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo du ja auch schon im Vorfeld meintest, dieser Thematik willst du dich jetzt ja auch so ein bisschen in deiner neuen Position als Geschäftsführerin jetzt annehmen, dass du eben guckst, wie kann man das denn jetzt sozusagen auf einer digitalen Ebene machen?
Ganz genau. Also mir geht's vor allen Dingen auch um die Fragestellung. Also ich gucke natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, was passiert eigentlich nach der Pandemie, beziehungsweise wie kann man diese Zwischenzeit irgendwie überbrücken. Das heißt, ich suche nicht nur nach digitalen Vernetzungsmöglichkeiten, sondern auch, sagen wir mal, nach hybriden Varianten und auch nach Dingen, die nach der Pandemie auch Bestand haben können. Also was werden wir mitnehmen an Vernetzungsmöglichkeiten, an Plattformen, an Ritualen, Traditionen, die sich vielleicht irgendwie eingeführt hat in Unternehmen oder eben auch in unserem Netzwerk, die sich aber nicht einfach verflüchtigen, wenn die Pandemie vorbei ist, sondern die so sinnstiftend waren und so vernetzend waren im Endeffekt, dass man sie beibehalten möchte. Das ist so, mit dem Gedanken bin ich hier auch gestartet, habe ich natürlich auch bei der Republika immer schon geguckt, was gibt's da für Plattformen, die abseits des, sagen wir mal, analogen Treffens auch eine gute Plattform darstellen können. Mhm. Und das beschäftigt mich natürlich nach wie vor.
Und also vielleicht, um mal ganz kurz so ein bisschen den Start da reinzufinden, wie war denn das jetzt vor der Pandemie? Also habt ihr das da gemacht? Wie macht ihr es jetzt? Also auf welchem Stand bist du jetzt? Hast du schon so Erkenntnisse für dich rausgefunden?
Ja, klar. Ja. Absolut. Also vor der Pandemie, das Medianet lebt vor allen Dingen von Events. Also die Events als Grundlage für Vernetzungsmöglichkeiten. Das sind Matchmaking-Events, das sind Investoren-Dinner, das sind HR oder Law Wissenstransfer-Formate, wo Leute zusammenkommen und sich, sagen wir mal, Informationen zu jeweiligen Nischenthemen oder eben Themen holen. Aber das sind auch sowas, so Sachen wie politischer Morgen, wo einfach ein SprecherInnen aus der Politik zu bestimmten virulenten Themen der Gesellschaft, der Berliner und Brandenburger Gesellschaft zusammenkommen und dann so ein Schlaglicht auf die Themenfelder gibt. Und das sind aber alles Formate, die in der Regel sehr stark durch Präsenztermine getrieben waren. Und dann kam jetzt eben die Pandemie. Und dann hat man relativ schnell hier auch beim Medianet reagiert und hat sehr viele von den Formaten digitalisiert. Also einige von den Formaten lassen sich auch leicht digitalisieren, gerade die Themen, die um Wissenstransfer gehen. Da reicht es zum Teil, wenn man einfach sowas wie ein Zoom, MS Team, Google, was auch immer für Plattformen man dafür benutzen möchte, nutzt, um dann jeweils eine Sprecherin dahin zu setzen und zu sagen, das ist mein Thema, darüber möchte ich euch informieren. Und danach gibt es ein Q&A von den Leuten, die daran teilnehmen. Das ist, sagen wir mal, noch die einfachste Form der Vernetzungsmöglichkeit. Da geht es aber vielmehr um Austausch von wirklich, sagen wir mal, Grundlagenwissen. Wenn man jetzt aber darauf anspielt, wie kann man eigentlich sich gegenseitig in diesen Runden, in denen man zusammensitzt, dann auch untereinander stärker vernetzen und wissen, wer ist eigentlich mit mir in diesem Raum, was umtreibt diesen Menschen gerade, was sind die Ziele und strategischen Ausrichtungen des jeweiligen Unternehmens, die der oder die Teilnehmerin vertritt, dann wird schon schwieriger. Dann hat man plötzlich eine Plattform wie Zoom oder eben MS Teams oder was auch immer und stellt fest, so, okay, also so gleichzeitiges Reden funktioniert eigentlich nur, wenn man dann eben in dieser Situation ein Breakout-Rooms anlegt, wo aber wiederum auch nicht alle drin sind, sondern tatsächlich wieder nur ein Teil der Leute. Was halt außen vor bleibt, sind zufällige Begegnungen. Was außen vor bleibt, ist die Gleichzeitigkeit der Unterhaltung. Das heißt, es kann immer nur einer nach dem anderen linear hintereinander sprechen. Es gibt keine Serendipity, ne? Also, dass man einfach irgendwie plötzlich was ganz Neues entdeckt und Themen zusammenbringt, die völlig eigentlich vielleicht erstmal per se nicht zusammengehören. All das ermöglicht die Technologie im Augenblick noch gar nicht. Also zumindest nicht die gängigen Formate oder Plattformen, die so die meisten jetzt benutzen in unserem, sagen wir mal, Business-Kontext. Also es gibt ja durchaus, das haben wir in unserem Vorgespräch ja auch schon festgestellt, ein paar Räume, die durchaus auf Zufälligkeit auch abzielen, auf Zufälligkeit abzielen. Und das sind natürlich die Plattformen, die sehr spannend sind, aber die benutzen eben nicht die Mehrheit Denn das ist wiederum auch eine große Herausforderung. Ich habe eine Mitgliederbefragung gemacht. Das war eine der ersten, sagen wir mal, Maßnahmen, die ich durchgeführt habe, als ich jetzt bei Medianet angefangen habe, und gefragt, sag mal, auf welchen Plattformen wollt ihr eigentlich angesprochen werden? Wo finden wir euch eigentlich? Und was nutzt ihr selber in euren Unternehmen? Und was nutzt ihr auch im Umgang mit euren Teams oder mit eurer, auch im Privaten? Ne? So, man trifft sich ja auch privat mal. Also ich jetzt nicht so gerne, aber viele andere machen das privat, sich dann irgendwie am Zoom-Channel zu treffen oder vor Skype oder so und trinken da ihr Feierabendbierchen. Und dann hat sich irgendwie ganz interessanterweise herausgestellt, dass vor allen Dingen ein Wunsch nach laut wurde, der lautete, bitte nicht so viele Plattformen. Nichts, wo ich mich ständig wieder neu anmelden muss, neue Software runterladen, neues Profil anlegen, neue Passwörter und so weiter und so fort. Das heißt, auch da gibt's eine große Herausforderung, die man beim Netzwerken einfach betrachten muss. Ne? So einfach wie möglich, so inklusiv wie möglich, also möglichst alle können daran teilnehmen. Es hat irgendwie keine großen Hinderungsgründe, warum man daran nicht teilnehmen kann. Der Datenschutz muss betrachtet werden. Die Usability, was das Thema irgendwie Mobiloptimierung angeht. Ist es auf dem Google Chrome Browser genauso gut ausführbar wie auf dem Safari oder Mozilla? All diese Sachen, muss man ja eigentlich am Ende betrachten, damit man irgendwie eine große Schnittmenge erreichen kann. Und das ist schon spannend.
Ja, und dann, also ich habe da gerade so mehrere Gedanken zu. Einmal zu der Plattform-Sache. Und dann ist es ja auch wichtig, dass die Plattform, die man nutzt, dass die halt auch möglichst viel in sich vereint. Also ich habe ja schon im Vorgespräch auch gesagt, ich bin großer Fan von Discord, weil Discord einfach sehr viel kann und sehr viel abbildet und sehr auch diese zufälligen Begegnungen, können wir später nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Aber das eben alles bietet. Und so eine Plattform wie Zoom zum Beispiel ist ja eigentlich hauptsächlich für diese Direktgespräche gedacht. Und also meinetwegen auch in einer Konferenz, aber viel mehr ist damit ja gar nicht möglich. Und das ist ja so ein Punkt. Und ich glaube, was du eingangs gesagt hattest mit diesen... Wow, wie rede ich denn auf einmal eingangs? Sowas sage ich sonst nicht. Das ist vielleicht die Ehrfurcht. Ja. Was du am Anfang gesagt hattest, dieses mit dem Wissenstransfer. Ich glaube, was ein großes Problem ist, früher war es ja so, dass man ist zu sowas hingegangen, man hat ein Seminar gemacht, ja tatsächlich auch manchmal online, hat sich irgendwie Wissen abgeholt und ist damit dann so in die Welt gegangen, hat das dann so mit in seinen Alltag genommen. Aber ich glaube, dass viele jetzt auch da schon so eine Müdigkeit haben, weil dieses in die Welt mitnehmen funktioniert gar nicht mehr. Du hast dann dieses Wissen und sitzt damit zu Hause. Und ich glaube, dass bei dieser Digitalisierung von Kommunikation und von Netzwerken, dass man dabei nicht nur den Teil betrachten sollte, der irgendwie Wissen vermittelt, sondern auch das danach. Also wie bewegt man sich denn jetzt eigentlich alltäglich? Mhm. Also wie trifft man Kollegen, wie trifft man Freunde, wie trifft man zufällig auf Leute im Alltag? Weil das ist ja der Grund, oder diese Begegnungen sind ja oft der Grund, warum ich mir das Wissen ursprünglich überhaupt aneigne, weil die wenigsten studieren ja für sich selbst so vor sich hin irgendwelche Themen, sondern das ist ja in der Regel immer mit, ich nehme das und mache damit dann irgendwas. Und ich glaube, wenn das fehlt, dann wird es auch schwieriger.
Total, ja. Und du sprichst diese Müdigkeit an. Ich sag das auch immer ganz gerne, es ist eine unglaubliche Zoom-Fatigue entstanden, ne? So dieses, die Leute einfach irgendwie auch keinen Bock mehr haben, vor diesen Kachelfenstern zu hocken und auch, deswegen habe ich eingangs gesagt, jetzt benutze ich das Wort auch, eingangs.
Sehr gut.
dass ich selber das auch nicht so gerne mache, mich jetzt noch privat irgendwie zu so einem Online-Date zu verabreden mit Freunden oder Familienmitgliedern oder so, weil ich einfach denke, nee, das habe ich irgendwie tagtäglich so viel, also beruflich ohne Ende, sitze ich ja nur vor diesen Kachelfenstern, brauche ich jetzt nicht mehr. Und auch diese ganzen, diese Vielzahl an Veranstaltungsformate, die jetzt alle digitalisiert wurden, ne, so, das ist ja inzwischen auch irgendwie... Inzwischen können das eben auch einfach alle. Alle haben verstanden so einigermaßen, was man machen muss, damit Zoom vielleicht noch ein bisschen more sexy aussieht und da noch eine Bauchbinde reinkommt und da noch irgendwie eine andere Animation. Und ich glaube, alle haben inzwischen auch verstanden, dass es ganz cool ist, vielleicht seine Aufnahmen im Fernsehstudio zu machen oder in einem Studio oder hinterm Greenscreen. Das ist alles schon jetzt verstanden. Aber so viel kann man gar nicht konsumieren. Also wenn man sich reinzieht, in welcher hohen Konkurrenz all diese Formate stecken zu sämtlichen Podcasts, einen wie diesen hier, den wir gerade machen, zu sämtlichen Clubhouse-Sessions, zu allen möglichen, sagen wir mal, Print- oder Online-Leseangeboten, zu allen Netflixes und Primes dieser Welt. Also es ist ja eine riesen Konkurrenz. Und da muss man sich halt am Ende auch wieder fragen, so, okay, also hält es stand? Also ist mein USP, also mein Alleinstellungsmerkmal meines Produktes, ist es wirklich, sagen wir mal, der Content, der Wissenstransfer? Geht es ums Programm Oder ist heimlich dahinter was ganz anderes, nämlich dass Menschen auf Menschen treffen? Ist das vielleicht eigentlich das, warum die Leute zu meinen Veranstaltungen kommen? Und mein Eindruck ist, dass es genau das ist, dass die Leute natürlich gerne auch hochwertigen Inhalt mitnehmen und dass es natürlich wichtig ist, dass man das irgendwie auf einem Niveau hält, was wirklich seinesgleichen sucht, meinetwegen. Aber gleichzeitig muss man einfach wirklich auch sich eingestehen, dass es intensiv betrachtet werden muss, dass die Leute einfach auf Leute treffen wollen, um genau Gelerntes, wie du gerade sagst, oder Gehörtes weiterzutragen, eine anregende Unterhaltung zu führen, vielleicht daraus ein Business entstehen zu lassen. Also ne, so ich habe selbst oft genug Menschen, die ich auf Konferenzen kennengelernt habe, weil die einen Talk gehalten haben, hinterher angesprochen habe, gesagt, pass auf, ich würde hier gerne so ein Studienprojekt machen mit der Universität, die du hier vertrittst. Hast du da Bock drauf? Und nicht selten hat sich daraus eine wirklich coole Kooperation ergeben. Aber dieser Schritt ist ja viel schwieriger, via dieser, sagen wir mal, Online-Formate zu machen, denn die Nahbarkeit ist nicht da. Es gibt im Augenblick auch selten Formate, wo so eine Vernetzung im Anschluss irgendwie ermöglicht wird. Also, dass man sagt, okay, passt auf, ihr bleibt jetzt alle hier noch im Raum, weil das ist jetzt der Zeitraum, wo ihr euch alle untereinander kennenlernen müsst und vernetzen müsst. Ja. Macht es mal mit irgendwie 2500 TeilnehmerInnen. Das geht auch schon mal gar nicht. Insofern, da sind halt ganz viele Fallstricke, die total schwierig sind zu betrachten und irgendwie mich dann immer wieder zurückführen auf, diese Art von Vernetzungstool online gibt es aus meiner Sicht noch nicht.
Nee, genau, also es ist, also die Versuche, die es gibt, also ich war auch auf so einigen so Live-Sessions, wo das dann im Nachhinein, ist auch ein wahnsinniger Krampf. Also weil du musst dich, selbst als jemand, der sich mit sowas gut auskennt, da schnell reinfindet, du musst dich ja auch einmal erstmal so damit auseinandersetzen. Also, oh, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach so, okay, so funktioniert das. Dann schreibst du Leute an. Leute aktiv anzuschreiben ist auch immer, niemand geht schon völlig befreit auf der Republika auf jeden zu und sagt, ach übrigens, hallo. So, das ist ja auch schon was nicht jeder gut kann. Aber dann noch so online, also ne, das ist dann auch wieder noch so eine Hürde. Und also ich glaube auch, dass man die Sachen, die gut funktionieren, sind oft auch kleiner tatsächlich. Also die ganz großen Sachen, da hast du eben, wie du schon sagst, wenn es da irgendwie 2000 Leute noch sind, vernetzt die mal. Also gib denen mal die Möglichkeit, sich digital gut auszutauschen. Bei 10 ist es schon wieder ganz anders. Also so kleinere Sessions, glaube ich, sind schon wieder viel, viel leichter zu machen. Und ich habe es ja schon gesagt, ich finde tatsächlich, also ich habe das auch so gemerkt, jetzt diesen Kontrast zwischen der Arbeitswelt und meiner privaten Welt. Weil im Beruflichen, da habe ich dann mehrmals die Woche Zoom-Calls. Da weiß ich dann, ach so, ja, Dienstag um 12 Uhr, dann und dann. Das dauert ungefähr eine Stunde. Manchmal habe ich auch 3 am Tag und bin dann am Ende auch einfach nur noch genervt und habe Kopfschmerzen, weil man sitzt die ganze Zeit. Es ist so ein bisschen, anstrengender. Und privat geht es, weil ich finde da Discord wirklich ein gutes Tool, ohne dass das jetzt Werbung ist. Also es ist einfach mein persönliches Empfinden, weil die halt, du kannst ja bei Discord, kannst du einen Server aufmachen und Leute auf diesen Server einladen. Das geht direkt oder per Link, je nachdem, wie offen man das gestalten möchte. Und diesen Server kann man strukturieren. Du hast halt Mitglieder, den kannst du Rollen zuweisen. Also du kannst dann auch sowas wie Admins oder Moderatoren und sowas da reintun. Du kannst Bots hinzufügen, die auch moderative Aufgaben übernehmen können. Zum Beispiel, es gibt Text-Channel, es gibt Sprach-Channel. Und Discord ist bei mir immer offen. So, und ich sehe dann sofort, ach ja, der ist gerade online. Dann ruft man sich mal kurz an, schnackt vielleicht ein bisschen. Manchmal, ich habe auch schon mit 3-4 Leuten einfach in so einem Discord-Raum gehangen und wir haben alle gearbeitet und ab und zu hörst du mal so eine Tastatur klackern oder jemand sagt, oh scheiße, und man weiß, ah, funktioniert gerade irgendwas nicht. Aber es ist so ein bisschen dieses, was du sagst, dieses Beiläufige. Mhm. Dann hatte ich irgendwie was Neues rausgefunden für einen Artikel und habe dann, ah, okay, cool, wusstet ihr das schon? Und schon kommt dann irgendwie unter Kollegen auf einmal so eine ja, wieder diese Beiläufigkeit zustande.
Klingt so ein bisschen wie, du hast es gerade schon gesagt, Kollegen, als könnte man es gut als so Großraumbüro nutzen. Ja, so, dass das, was es jetzt ja gerade nicht gibt, dieses Zuraunen und so dieses gemeinsame Nachdenken und dann kriegt einer mal mit, wie der andere telefoniert und dann sagt er, übrigens, mit dem habe ich letzte Woche auch gesprochen, da hatten wir noch folgende Idee oder so. Das ist auf jeden Fall stelle ich mir vor, ich habe das Discord tatsächlich selber noch nie genutzt, aber habe das nach deinem Tipp jetzt neulich im Vorgespräch auch schon voll auf der Agenda. Stell mir vor, dass es dafür auf jeden Fall gut nutzbar wäre, ne? Also gemeinsames beiläufiges Arbeiten mit gleichzeitiger Möglichkeit, sich auszutauschen, ist eigentlich ganz cool.
Total. Also im Grunde ist, würde ich sagen, Zoom ist so das Festnetztelefon. Ja. Das machst du auf, um so ganz konkret jemanden anzurufen. Und das ist eben so eine Plattform, die ist, Ja, die ist einfach genau wie so ein Ort. Also es ist einfach wirklich so ein Hub, wo du deine Gruppe hast. Ich hab so, ich bin so auf zwei Servern, wo ich, das eine sind so eine Freundesgruppe, das andere eine andere. Man weiß sofort, man trifft da irgendwie immer irgendjemanden. Und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die das für ihre Community benutzen. Es gibt einen, ich bin auf so einem von Brackies, das war ganz lange so ein YouTube-Kanal für so Game-Entwicklungskram. Mhm. Und die haben halt auch so einen Server und da auch super viele Sachen. Du findest da andere Leute, da gibt's Leute, die suchen dann irgendwie Leute, die bei ihren Projekten mitarbeiten. Hey, ich suche irgendwie jemanden, der, oder auch so Mentoren, das ist halt ein Text-Channel und da schreiben Leute halt nur rein, hey, ich brauche jemanden, der mir das mal zeigt, wie das funktioniert und so. Also echt ein solides, cooles Tool, glaube ich, um Leute zusammenzubringen und irgendwie seine Leute auch so ein bisschen zusammenzuhalten.
Ja, spannend. Ich habe ja schon gesagt, ne, dass ich diese Mitgliederbefragung gemacht habe, um mal rauszubekommen, wo die sich so alle rumtümmeln. Und Zoom ist da auf jeden Fall mit 85% das meistgenannteste Tool. Also als ich meine, es hat sich einfach wahnsinnig etabliert und die sind ja sehr skaliert, sehr früh, ne, haben die gerafft. Die müssen sich noch verstärken in ihrer Serverlast. Und hast du nicht gesehen, die waren ja wirklich sehr schnell am Start. Irgendwie die ganze Zeit wundert, ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen, was ist eigentlich mit Skype passiert? Die Erfinder, Erfinder oder ICQ, was ist mit denen passiert? Warum haben die das alle nicht mehr? Ja. Warum sind die tot? Versteht es irgendjemand? Ich verstehe es nicht, so seltsam. Nee. Aber was auch ganz viel genannt wurde, ich habe gerade die Umfrage vor mir liegen, habe mir die jetzt extra nochmal besorgt, damit für unseren Podcast. Was auch ganz oft genannt wurde, ist tatsächlich Discord, aber auch WebEx, auch Hangout viel. Und Jitsi, was ja eigentlich also aus meiner Sicht so ist wie Zoom im Grunde genommen, nur halt ohne, dass du dafür Geld bezahlen musst und du kriegst, glaube ich, nicht so eine großen Räume wie Webinare oder so hin, aber ja, ist also auf jeden Fall, das sind so die meistgenanntesten Geschichten und ja, Slack wurde auch genannt, das finde ich jetzt aber so als, sagen wir mal, Netzwerktool nicht so geeignet, das ist ein gutes so Management-Tool, ne, so um Projekte zu managen. Ja, aber das finde ich ganz spannend, also da werde ich auf jeden Fall nochmal genauer rein sneaken, um mal zu gucken, was kann man auf diesen Kanälen für so Netzwerkarbeit wirklich nutzen und machen, umsetzen.
Ja. Aber was glaubst du, warum fällt es vielen Leuten auch, also ich meine, wir machen das jetzt seit einem Jahr in dem Ausmaß, sag ich mal. Ich habe das Gefühl, es fällt immer noch Leuten wahnsinnig schwer. Was glaubst du, woran liegt das, dass das immer noch viele so ein unglaubliches Ding ist irgendwie? Also dass es so anstrengend wahrgenommen wird und so kompliziert und auch jetzt hier noch ein Account und da noch ein Account. Weil eigentlich, also wenn du, sobald du einen Google-Account hast, ist es eigentlich gegessen. Da hast du ja eigentlich in so gut wie jedem Tool sofort mit Google anmelden und dann hast du schön zentralisiert.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das allen Leuten so bewusst ist tatsächlich, ne, dass das alles so theoretisch über den Google Play Store oder so, dass du da irgendwie direkt überall rein sneaken kannst. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das alles schon so auf der Platte haben.
Okay.
Das andere ist, es ist trotzdem immer wieder eine neue Umgebung. Du musst immer wieder neu gucken, wo kann ich hier eine Hand heben, um was sagen zu dürfen? Wann muss ich irgendwie mein Mikro an- und ausschalten? Wo ist das Kamera-Icon? Das ist so, als würdest du jeden Tag an einem neuen Ort arbeiten gehen und jedes Mal die Maschinen nicht kennen. Ne? So, du sollst irgendwie ein Buch drucken, weißt aber nicht irgendwie jedes Mal aufs Neue, weißt du nicht, wo der Buchdrucker steht und wo du Play drücken oder Start drücken musst. Also, Ich empfinde das tatsächlich auch als Herausforderung und ich komme ja nun aus der Schule. Ich mache ja seit Jahren nichts anderes als so auch zu arbeiten. Aber auch dieses permanente Online-Arbeiten und so, ich finde das so ermüdend und so anstrengend, weil tatsächlich man ja auch sich so konzentrieren muss und vor allen Dingen irgendwie. Man starrt dann die ganze Zeit auf diese Bildschirme und so und da trotzdem kommt nicht diese Art von Energie, die sonst in einem Raum entsteht, ne, auf. Also es ist ja trotzdem eine extreme Distanz zwischen einem, auch wenn man sich anguckt und manchmal empfinde ich das inzwischen sogar viel angenehmer, einfach zu telefonieren. Also so, weil ich glaube, wenn man telefoniert, kann man irgendwie auch andere Gedankenräume aufmachen, als wenn man permanent in diesen Kanal reinguckt und dann guckt man immer diese erwartungsfrohen Gesichter an und dann muss aber trotzdem jeder nacheinander reden und nicht gleichzeitig, also das empfinde ich zum Beispiel als extrem anstrengend. Dieses nicht, also diese gleichzeitig, fehlende Gleichzeitigkeit ist für mich ein extremes, empfinde ich als total problematisch. Und das finde ich wiederum sehr spannend bei Clubhouse. Wenn man bei Clubhouse gleichzeitig spricht, funktioniert es tatsächlich. Mhm. Also das ist wie so ein richtiger, also man kann einen Dialog führen und die anderen können auch diesen Dialog irgendwie, sagen wir mal, von zwei Leuten parallel wahrnehmen. Also es ist irgendwie ganz gut gelöst, finde ich, auf dem Kanal.
Ja, das, also das hat, das bei Clubhouse habe ich das auch schon gemerkt und das kann tatsächlich Discord auch ganz gut. Also da haben wir auch schon teilweise Unterhaltungen über Kreuz geführt, ist dann trotzdem anstrengend, aber das ist auch anstrengend, wenn man in einem Raum ist, weil es einfach immer nervt, wenn Leute sich dazwischen reden.
Absolut.
Ich habe mein Großonkel und dessen Frau, das sind zum Beispiel so Leute, die reden immer gleichzeitig. Also die reden auch immer gleichzeitig los. Die erzählen dir dasselbe, aber in zwei unterschiedlichen Art und Weisen zur selben Zeit. Und das ist auch, das schult vielleicht auch ein bisschen. Ja, aber Clubhouse, also das finde ich, das ist ja auch in dem Kontext so vernetzen und so, ist ja auch nochmal irgendwie ganz, ganz spannend, weil ich habe es mir halt auch relativ schnell runtergeladen und war dann erst so, ja, ist echt geil. Also ich war voll überzeugt von der Idee, aber irgendwann hat es mich dann nur noch genervt. Wie ist es bei dir?
Was hat dich denn konkret genervt?
Dass 90% Medientypen und Typinnen sagen sich gegenseitig, wie geil sie sind. Waren. Also ich habe irgendwie gefühlt, es war halt ganz viel so dieses, wie wächst du auf Clubhouse, wie funktioniert Clubhouse. Jeder rein, ja, ich mache übrigens das, ich habe den Podcast, ich habe den Blog und hier, da, hallo, folgt mir bitte erstmal überall. Und irgendwie fand ich, es gab sehr wenig
Inhalt.
So, ja, also das gab's schon, vielleicht bin ich auch nicht genug dran geblieben, aber irgendwie habe ich gedacht, so, boah, nee, das ist mir ein bisschen zu viel so Selbstbeweihräucherung. Aber ich weiß nicht, hast du das, kannst du mich da jetzt auch widerlegen?
Naja, also ich glaube, es gibt so zwei Sparten. Das eine ist die, die du gerade genannt hast, und das andere sind die, die gar nicht reden, die stillen VernetzerInnen. Schön angeführt von Leander Wattig, einem guten Freund auch von mir, der den Ruheraum erfunden hat.
Den habe ich auch
so
gesehen.
So geil, herrlich. Props an dich, Leander, falls du mich hörst. ich glaube ehrlich gesagt, also dass der Hype natürlich enorm war, einfach weil auch da die Möglichkeit besteht, dass man einfach wie so ein Radiosender oder wie so ein Podcast das Ding einfach nebenbei laufen lässt. Eben genau, du musst niemanden in die Augen gucken dabei, du kannst einfach ganz normal zuhören, still zuhören oder einfach dich daran beteiligen. Und die Qualität ist enorm, also das finde ich wirklich krass. Also die Sprachqualität ist saugut. Und ich finde, das macht schon mal extrem was aus. Wie selten habe ich da gehört, also es sei denn, der Server ist gerade down oder überlastet, aber wie selten habe ich da gehört, kann man mich gut verstehen? Ja, das ist ja irgendwie bei jedem Zoom-Call die Standardfrage, die man hat, so könnt ihr mich gut hören. Das ist da überhaupt, kommt da gar nicht auf. Also als Plattform finde ich die eigentlich immer noch cool. Was ich natürlich nicht cool finde, ist diese Exklusivität auf iOS bezogen und auch die ganzen, sag mal, datenschutzrechtlichen Hintergründe, die da nicht gut laufen im Sinne von, du lädst halt irgendwie deine Kontakte hoch, um da teilnehmen zu können. Du musst es nicht machen. Du kannst auch, ohne dass du deine Kontakte hochlädst, dort einen Account anlegen, wenn du einen Invite hast oder lange genug wartest, dass dich jemand sozusagen promotet, um daran teilnehmen zu können. Aber Netzwerkeffekte entstehen eben durch Netzwerk. Also so wie der Name schon sagt. Das heißt, wenn du keine Follower hast auf dieser Fläche, kriegst du auch keine Informationen darüber, dass Events stattfinden, und kriegst eigentlich den ganzen heißen Scheiß nicht mit, ne? So insofern ist es so ein bisschen, du bezahlst einfach, wie schon lange die Währung deine Daten sind, ist das eben nochmal aufs par excellence auf die Spitze getrieben an der Stelle. Ja. Und das finde ich auch wirklich das, sagen wir mal, nicht so coole daran. Ich kann den ganzen krassen, also den ganzen Shitstorm, den das Netzwerk abbekommt, nicht ganz nachvollziehen, weil am Ende ist es überall irgendwie elitär und mit, sagen wir mal, nicht 100% inklusiv und jeder muss sich irgendwann entscheiden, wo welche Plattform für ihn irgendwie die ist, wo er sich vernetzen möchte und so. Also deswegen, ich verstehe nicht so ganz den riesengroßen Hype um diese Exklusivität, weil die ja auch noch dazu sagen, dass sie das gerade für Android noch entwickeln und dass sie da dran sind und das glaube ich denen sogar, weil die wären ja doof, wenn sie das nur auf iOS belassen würden.
Nee, also das finde ich auch, mein Gott, das ist halt deren Marketingstrategie, man muss das ja nicht machen.
Absolut.
Also man muss
niemand zwingt die Leute, aber die Beschwerde geht ja in die Richtung, dass sie sagen, aber ich würde gerne, aber ich darf nicht. Und dann gibt's aber gleichzeitig die Leute, die dann eben sagen, ich würde gerne, aber ich darf nicht, aber um ehrlich zu sein, finde ich das auch viel zu Hipster und viel zu exklusive Themen und auch ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, also die Leute, die sich da rumtummeln und eigentlich nur selbst beweihräuchern, ist natürlich dann irgendwie auch nicht so spektakulär spannend. Also um die Frage nochmal zu beantworten, also den Anfang fand ich richtig, richtig cool. Ich habe echt gedacht, so wow, hier ist nochmal so eine krasse Graswurzelstimmung, die ich schon lange nicht mehr bei dem bei neuen Formaten oder bei neuen Plattformen erlebt habe. Ich habe, glaube ich, jede Geburt von abgefahrenen Formaten hier in Deutschland mitbekommen und fand die jedes Mal irgendwie spektakulär, aber die war schon eine der interessantesten. Und aber wie du sagst, finde ich auch, ist es so, das nimmt sich ein bisschen, also es verläuft sich so ein bisschen. Also tatsächlich erwische ich mich manchmal dabei, dass ich dann irgendwie abends doch noch mal kurz auf dem Nachhauseweg oder so reinsneake und mir anhöre, worum geht's hier gerade und wenn spannende Themen sind, auch zuhöre. Aber ich finde, das lebt wirklich davon, dass da Leute diese Clubhouse-Sessions veranstalten, die so ein bisschen Struktur da reinbringen. Also die irgendwie wirklich das gut moderieren, die das Inhalte gut vorbereiten, die ein geiles Panel zusammenstellen und die einfach sagen, ich will hier am Ende irgendwie ein Ergebnis haben und nicht in 3 Stunden, sondern das ist irgendwie ein Format, das geht eine Stunde lang oder so und dann habe ich vielleicht irgendwie 3, 4 Key Facts und die kann ich vielleicht am Ende auch nach außen tragen und sagen, ich hatte gestern Abend eine Clubhouse-Session mit XYZ und wir haben darüber gesprochen und das sind unsere Key Findings, um sozusagen auch dieser Exklusivität ein bisschen die Luft, also dieses Spiel da zu nehmen. So machen wir es zum Beispiel beim Medianet, dass wir bei unseren Sessions, die wir jeden Dienstag um 18 Uhr bis Ende März noch durchführen, schreiben wir am Ende immer so kleine Key Findings und die werden dann halt über unsere anderen Kanäle gestreut, sodass sich Grunde genommen nicht jeder so ausgeschlossen fühlen muss, der nicht dabei war.
Ja, das finde ich gut, weil das ja auch dann, das nimmt ja eben dann diese Exklusivität und dadurch nimmt es auch so ein bisschen diese FOMO, die ja auch in dem Zusammenhang immer oft genannt wird, ne? Das ist ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ja, also ich finde auch, dass die Idee ist super und das Konzept an sich, also einfach auch die Audio ist ja eh auf dem Vormarsch so und dass man halt einfach miteinander reden kann, dass es diese Beiläufigkeit hat, aber es, wie du schon sagst, wahrscheinlich braucht es dann letzten Endes doch immer auch wieder irgendwas, was so ein bisschen der Beiläufigkeit auch wieder entgegenwirkt, also wo man dann eben noch eine Struktur rein hat, weil sonst hängst du da halt 3 Stunden und hörst einem wirren Gespräch zu.
So, das ist wirklich auch ein bisschen strange. Ja. Aber was ich wirklich glaube und darauf bin ich gespannt, mal sehen, was du sagst, dass diese Plattform, sobald irgendwie wieder die Lockerungen ein bisschen stärker sind und man wirklich mehr wieder vor die Tür gehen kann und echte Menschen treffen kann, also was ja natürlich auch, du hast es gerade schon gesagt, die Audio ist so auf dem Vormarsch, ist es ja schon eine ganze Weile, Podcasts sind ja auch nicht so ganz neu mehr. Intimität, die so entsteht durch diese Stimme, ne, und noch dazu ist Clubhouse, haben wir schon festgestellt, qualitativ sehr hochwertig vom Sound her. Die Intimität der Stimme erzeugt natürlich nochmal eine andere Nähe als jetzt, sagen wir mal, nur diese Kachelfenstern, in die wir die ganze Zeit reingucken. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Ersatz ist für diese ganze traurige Zeit, in der wir uns befinden, weil wir ja niemanden treffen dürfen und niemanden drücken dürfen und so weiter und so fort. Und Stimme hat was ganz Nahbares, finde ich. Also so deswegen glaube ich, funktionieren auch Podcasts so gut. Du hast das Gefühl, du bist ganz nah am Tisch dabei oder du liegst neben jemandem auf der Couch und hörst dem zu, wie er gerade so seine Lebensbeichte von sich gibt oder seine geheimen Tricks verrät oder so. Und ich frage mich, wie lange wird das anhalten, dieser Wunsch nach dieser Nahbarkeit, sobald wir wieder alle vor die Tür dürfen und die echten Menschen treffen können, wo die Nähe ja noch, die ist ja dann dreidimensional wieder plötzlich, ob das dann immer noch so hochfrequentiert ist. Darauf bin ich ein bisschen gespannt, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Also ich glaube, sicherlich wird das abnehmen. Also das denke ich auch auf jeden Fall, weil in dem Ausmaß hat man es dann einfach nicht mehr nötig. Ich glaube trotzdem, dass es bleibt, also dass diese Form von Kommunikation bleibt, weil das ja auch wieder eine Nähe ist, die du ja so teilweise in echt gar nicht mit diesen fremden Menschen so hergestellt bekommst. Also wie häufig habe ich vor der Pandemie die Möglichkeit gehabt, irgendwie mit 100 Leuten in einem Raum zu sitzen und irgendjemandem zuzuhören? Nicht so oft eigentlich, weil das ja auch dann über Grenzen hinweg geht, also, ne, also einfach auch so geografische Beschränkungen. Deswegen, ich glaube schon, dass es bleiben wird und vor allen Dingen glaube ich, dass es eine ganze Weile, also jetzt mal dieses Szenario, okay, man sagt, alles klar, wir sind durch, das wird ja so vermutlich gar nicht passieren, aber wenn man es jetzt mal annimmt, hypothetisch, es käme so ein Tag, wo man sagt, und ab heute ist eigentlich alles wieder okay, wir haben jetzt genug Leute geimpft, ihr seid frei. Ich glaube, dass es dann auch eine Weile brauchen würde, bis diese Lockerheit bei den Leuten auch ankommt, weil viele entwickeln auch gerade wirklich so ein paar Ängste davor, einfach wieder vor die Tür zu gehen, unter Menschen zu gehen, weil man hat das jetzt einfach 12 Monate lang nicht gemacht. Das ist also.
Das glaube ich auch, das ist auch total meine Beobachtung, stimme ich dir voll zu, dass die Leute auch Angst haben und oder Berührungsängste haben, wieder auf Veranstaltungsformate zu gehen, wieder in größeren Gruppen sich irgendwo aufzuhalten und so, weil das einfach irgendwie immer noch ein großer Unsicherheitsfaktor da ist. Also ich habe ja letztes Jahr noch ein paar Veranstaltungen auch mit der Republika gemacht, Hybridveranstaltungen, unter anderem ein so ein Martin-Roth-Symposium. Und da haben wir echt nach allen Regeln der Kunst, Hygiene, Vorgaben, alle Richtlinien eingehalten und so top-notch alles noch besser gemacht, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Und trotzdem waren die Leute ängstlich, dahin zu kommen, ja. Und das war ein krasses Erlebnis. Also, wo ich auch gedacht habe, so wow, hätte ich eigentlich gar nicht so hundertprozentig so erwartet, dass die wirklich alle so eine Unsicherheit in sich tragen. Aber deswegen glaube ich auch, das wird noch eine Weile dauern, bis sich das wieder normalisiert und bis wir wirklich so hoch skalieren können, dass Leute auf so ein 50.000 Menschen-Konzert gehen oder zu 18.000 Menschen in der Wuhlheide zu Beatsteaks abrocken, obwohl ich mich darauf persönlich sehr freue. Ja. Aber, aber das ist wahrscheinlich noch eine Weile hin.
Ja, ich glaube auch. Also, und ich glaube, dann kommen auch noch so Social Anxiety Sachen einfach dazu. Also, dass man ja auch einfach, für viele ist es auch einfach verunsichernd, unter vielen Menschen zu sein. Und das konnte man jetzt einfach auch einfach ein Jahr lang gar nicht üben.
Ja, das stimmt.
Also, da so aktiv gegenzuwirken. Und ich glaube, aber ich finde das auch schön, weil das sind jetzt alles Sachen, die introvertierten Menschen oder Leute, die eben aufgrund vielleicht auch psychischer Themen oder halt auch physischer Themen gar nicht so einfach unter Menschen gehen können. Die haben jetzt halt eine ganze Palette an anderen Möglichkeiten, die da so ein bisschen raushelfen können oder ein bisschen Abhilfe schaffen können. Das ist ja eigentlich auch eine schöne
Müsste
Form.
Müsste man mal die Betroffenen fragen, wie sie das empfinden, ne? So, weil jetzt reden wir natürlich aus einer Perspektive, die wir gar nicht beurteilen können, ob das wirklich was mit ihnen macht, ob das für sie wirklich einen Ersatz oder eine Hilfestellung darstellt, kann ich gar nicht so richtig beurteilen, muss ich sagen. Wäre mal interessant zu wissen.
Ja, ich kann das, glaube ich, zum Teil ein bisschen beurteilen. Also ich mag zum Beispiel gar keine Menschenmassen. Ich fühle mich da sehr unwohl drin. Und deswegen finde ich das schon schön, manche Dinge auch jetzt machen zu können, ohne dass ich da immer in irgendwelche Menschenmassen reingehen muss. Also, aber gut, das ist jetzt natürlich nur ein Leitbeispiel, ne? Aber trotzdem.
Ja, spannend.
Ja, aber es ist, also ich glaube auch, das wird noch spannend werden, was sich noch entwickelt. Weil ich hatte jetzt, hatte ich dir, glaube ich, auch im Vorgespräch erzählt, vor ein paar Wochen mit Phil Libin ein Interview geführt. Das ist der Gründer von Evernote. Und der hat jetzt die neue Firma, die neue Software heißt Und das ist im Grunde ist das ein Tool, was halt Videocalls und dieses Format Video generell ziemlich doll aufpeppt. Also du kannst praktisch, du hast ziemlich viele Mittel, also die Idee, ich fange nochmal von vorne an. Die Idee ist, dass er meint, naja, die meisten Leute, und Amis sind da immer noch ein bisschen anders, die haben im Laufe ihres Lebens so ein bisschen verstanden, wie man irgendwie ein Entertainer ist. Also wie man irgendwie andere Leute unterhält und bei der Stange hält. Und er meint, aber die meisten können das nicht in Videoform. Ja. Und die wollten denen praktisch so ein paar Möglichkeiten an die Hand geben. Also dass du, und die haben halt sowas gemacht, dass du halt hinter dir wie mit so einem Greenscreen Folien präsentieren kannst. Du kannst dich vor diesen Folien hin und her bewegen. Du kannst ein paar Effekte benutzen, aber es ist jetzt auch keine dumme Spielerei, sondern die machen schon Sinn, die Effekte. Und der meinte, das hat er mir anhand von so einer Grafik richtig gezeigt, der meinte halt, naja, wenn du das mal so aufzeichnest, wenn du sagst, jede Erfahrung ist entweder analog oder online und synchron, also direkt live oder asynchron, dann konntest du vorher halt eigentlich die Sachen immer in den einzelnen Quadranten sehr eindeutig verordnen. Also er meinte, eine Uni-Vorlesung war immer analog und synchron. Ja. Ein YouTube-Video war online asynchron. Er meinte, und diese Trendschärfe, die geht jetzt halt langsam verloren. Also es wird einfach immer hybrider. Ja. Und ich glaube, da passiert halt noch viel, was wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht so ganz vorstellen können.
Aber
wie man eben,
Entschuldige, erzähl weiter, zu Ende.
Nee, also wie man eben solche gerade jetzt in unserem Fall eben solche Communities und Netzwerke, wie man die auf so einer Karte eben verorten kann, wo die halt dann nicht nur noch digital sind, sondern wie es halt sich mischen kann.
Absolut, ja, das wird total spannend und ich glaube, sobald wir da ein bisschen weiter sind in Richtung AR und VR und alles Mögliche, was es da noch so für Möglichkeiten gibt, immersiver zu werden, ja, also ganze Thema Mediatek und Beyond Entertainment und so Technologien. Also das wird nochmal spannend, wenn wir in diese Richtung ein bisschen stärker einsteigen und dann irgendwie diese Maßnahmen und Mittel irgendwie auch als einen Teil unserer immersiven Erlebnisse online analog irgendwie zusammenführen können. Also und dann kommen wir wahrscheinlich irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, okay, das macht jetzt auch inzwischen wirklich auch Spaß, an solchen Sachen teilzunehmen. Und das ist ein Erlebnis und nicht nur einfach eine Konfrontation oder so, ja? So.
Ja.
Und da kannst du ja wahrscheinlich aus deinem Studiengang dann demnächst auch viel berichten.
Ja, genau. Also tatsächlich ist Virtual Reality, da wird ja auch viel geforscht in die Richtung, wie du das einbinden kannst. Also klar, die Klassiker kennt man, VR-Chat. Und selbst das ist jetzt noch nicht so super immersiv, ne? Aber selbst da, es macht halt schon viel aus, wenn du in einem virtuellen Raum auf einmal einen Körper hast, wenn du dich in einem Raum ich glaube, so das ganze Thema Proxemik, also wie nah bin ich jemandem, kommt der mir vielleicht auch zu nah, es gibt ja immer diese unangenehmen Typen, meistens Männer, die mir immer so einen Schnuff zu nahe kommen, wo man immer denkt, oh,
ist gut, dass du das gesagt hast, ja.
Es ist so, ja. Also ich kenne das auch, die dann auch so einen unangenehmen Atem haben und so, das ist alles schon gehabt und, aber das ist ja auch irgendwie Teil des sich in einem Raum befinden mit anderen Menschen und das ist bei VR-Chat, kennst du VR-Chat?
Nee, habe ich noch nicht ausprobiert.
Also das ist, klar, VR-Brille und im Grunde hast du halt dann dein Mikrofon, du hast ein Headset und du bist halt VR-mäßig im Raum unterwegs. Jeder hat einen Avatar, die meisten haben dann irgendwelche Figuren halt, ne? Also das jetzt niemand sieht aus wie er selbst natürlich. Und dann kannst du dich halt unterhalten. Und das ist ja so ein simples Ding wie, je näher du einer Person bist, desto lauter hörst du sie. Also du hörst das Gespräch am Ende des Raumes gar nicht. Das ist aber noch nicht fein genug abgestimmt, dass ich mich darauf jetzt verlassen würde. Mhm. Also ein anderes Beispiel. Mit einer Gruppe von Freunden spiele ich regelmäßig Among Us. Mhm. Kann ich übrigens auch einen Artikel zu empfehlen. Da schreibe ich nämlich auch über den Proximity-Chat. Das ist halt genau das. Also Among Us war ja auch so ein Riesenhype. Ich erkläre es ganz kurz. Kennst du Werwolf, dieses Spiel,
was man... Ja, das Kartenspiel. Was man im Raum spielen kann.
Im Grunde genau. Es ist im Grunde das. Das heißt, es gibt zwei Imposter, Verräter, die laufen auf diesem Schiff rum, zusammen mit den Crewmates, so heißen die Lieben sozusagen. Die Crewmates haben so kleine Aufgaben, müssen irgendwelche Kabel verbinden oder irgendwelche Tasten anklicken in der richtigen Reihenfolge. Und die Imposter müssen die halt umbringen und halt dürfen dabei halt nicht gesehen werden. Sobald du einen Körper siehst, reportest du den und dann gibt's so ein Meeting, wo dann halt besprochen wird, wer könnte es sein. Ah, ich habe den an der und der Ecke gesehen. Das kann man halt so spielen, dass man während der Runden sich gar nicht hört. Und dann immer nur in den Meetings miteinander spricht oder man benutzt halt Proximity Chat und da hörst du dich halt in Abhängigkeit davon, wie nah du dir bist. Und das ist, obwohl das ja nur zweidimensional ist, wenn das funktioniert, super cool, weil das halt es macht eine ganz andere Ebene auf und verändert dieses Spiel total. Man hat wirklich noch mehr das Gefühl, also man läuft halt zusammen, um seine Unterhaltung zu beenden. Was man halt sonst natürlich so nicht machen würde. Also wenn man sich jetzt einfach nur nebenbei über Discord oder so hört. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ist halt richtig dumm. Ja. Weil dann denkt man, die hören einen ja nicht. Wenn man schon tot ist, sollten einen die Lebenden eigentlich nicht mehr hören. Und dann sagt man, ja, der hat mich umgebracht. Und alle, ja toll, haben wir gehört, Runde ist damit gelaufen.
Und okay.
Das ist auch nochmal so ein Beispiel, ne, wie wichtig das ja auch ist, dass das wahrscheinlich dann gut funktioniert einfach.
Ja, absolut. Absolut, definitiv. Ja. Und da stecken manche Sachen ja natürlich noch in den Kinderschuhen. Ne? So, das ist noch nicht so zu 100% so einsatzfähig, dass man es wirklich überall anwenden könnte. Aber das ist natürlich, ich glaube, das ist einfach das, wo die Reise hingehen wird. Ne? So diese ganzen, also VR-Chat und Proximity-Chat, was du gerade angesprochen hattest. Und da brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre Pandemie, dass es so ausgefeilt ist, dass wir damit wirklich auch arbeiten können. Ich würde die Daumen drücken, dass das nicht mehr so lange mit der Pandemie andauert und wir trotzdem vielleicht in den Genuss kommen. Aber mal schauen. Ja, aber das ist die Zukunft.
Ich weiß gar nicht. Ja, absolut. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich es gehört hatte, aber heute meinte Inga zu mir, dass man das jetzt ja so ein bisschen als wie so einen Testlauf sehen kann für die nächste Pandemie oder für das nächste Ereignis. Hoffen wir natürlich alle nicht, dass es passiert, aber ist ja schon so, wie du sagst, ne? Das war jetzt ja halt einfach, das hat das ja ziemlich doll nach vorne gepusht und wir mussten jetzt viel überlegen für Ausnahmesituationen und die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal kommen, ist ja relativ hoch, Klimawandel.
Ich habe neulich gehört von einem Freund von mir, der hat gesagt, der hat sich mit einem Arzt unterhalten und gehört, dass die Pest ist 150 Jahre zirkuliert in der Gesellschaft. Ja, also das war also, es gab nicht irgendwann den Status quo, so wie du vorhin angesprochen hattest. Ja. So, ja, morgen wachen wir alle auf und wir sind alle geimpft und deswegen ist die Pandemie weg, sondern das ist einfach was irgendwie einfach eine Weile zirkuliert und darauf werden wir uns sicherlich einstellen können. Ich will jetzt hier nicht spekulieren oder so, ich bin ja auch keine Ärztin, diesbezüglich sozusagen kein Mandat, aber so normaler Menschenverstand sagt, dass das nicht am Ende dieses Jahres einfach mit dem Jahreswechsel, wenn Silvester es weggeballert sein wird, wenn wir die Böller vielleicht wieder rausholen dürfen müssen, sollten.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Ja. Das ist zum Beispiel auch was Gutes, was davon übrig geblieben ist. Ich wünsch mir auch in Berlin ein Silvester wie in Sydney, wo es einfach maximal ein großes Feuerwerk gibt an der Whatever Bridge bei uns hier in Berlin und dann gucken da alle rauf und freuen sich und dann ist aber auch gut. Das wäre doch super, für die Umwelt super und für die Nerven auch total super.
Ja, und für die Tiere ist es auch besser. Ja. Mein Hund fand das auch richtig scheiße.
Absolut.
Die war völlig fertig mit den Nerven und so. Das ist echt, dieses Geböller.
Ja.
Aber ja, also wie du sagst, ich glaube auch, das wird noch eine Weile bleiben. Also sind wir auch gut damit beraten, da irgendwie weiter zu forschen, ja, in die Richtung. Ich glaube, da darf man auch echt so diesen als Forschungsaspekt, also man denkt ja, also ich zumindest denke immer schnell immer so an Startups und ja, Leute, die das machen, ist auch wichtig, aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was Forschung ja da bringt, also was die für Erkenntnisse liefert, absolut, was gerade so diese Nuancen angeht.
Absolut. Wissenschaft, Forschung, total wichtig.
Ja. Mir ist gerade eingefallen, wo du das meintest mit, ich bin ja auch keine Ärztin. Ich habe das letztens andersrum erlebt. Da habe ich Nachrichten geguckt und da ging es um das tolle Wetter. Und dann haben die zu dem tollen Wetter einen Virologen befragt. Aber nicht im Hinblick auf das Virus, sondern darauf, was es mit den Menschen macht, dass es jetzt wieder so schönes Wetter ist. Und der meinte, ja, das freut die. Und ich dachte so, ja, aber warum fragt die dann Virologen?
No-brainer. Ja. Da kannst du wirklich jeden von der Straße fragen. Sagen Sie mal ganz kurz, wenn die Sonne scheint und es sind 28 Grad, was glauben Sie, was macht es mit den Menschen?
Ja, es ist so geil, ey. Er stand einfach Virologin, hat dazu seinen Senf abgegeben.
Na klar. Das ist früher.
Sollen wir mal. Ja? Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Früher gab es ja auch so Universalwissenschaftler, ne? So, die konnten einfach zu allem immer Auskunft geben. Die haben einfach von allem eine Ahnung gehabt. Und vielleicht geht ja die Reise da gerade wieder hin, die Universalwissenschaftler, ja. Virologen.
Die Virologen sind jetzt die Antwort auf alles, genau.
Genau, Entschuldigung, du hattest aber gerade was, hattest einen Ansatz.
Ja, genau. Ich dachte, wir gehen mal zu der ersten Kategorie dieses Podcasts. Also wie du vielleicht weißt, Podcasts leben ja von wiederkehrenden Elementen, ja, weil unsere HörerInnen freuen sich jetzt schon darauf, dass ich dich jetzt danach frage, was du dir denn zuletzt ergoogelt hast. Das ist nämlich die Kategorie. Also was war so die letzte Sache, die du nicht nur gegoogelt hast, also eine Wegbeschreibung googelt man ja auch manchmal, sondern wo du wirklich einmal nachgucken musstest, wie geht das? Wie macht man das? Oder was ist das? Ich verstehe das nicht
also
so in die Richtung.
Die ganz konkret wirklich letzte Google-Attacke, die ich gemacht habe, war Bretone-Erziehung. Der Bretone ist ein Hund, ein Jagdhund aus Frankreich. Okay. Und ein Freund von mir hat sich gerade so einen geholt. Und ich wollte mal gucken, ob es dazu irgendwie gute Fachliteratur gibt. So ein ganz kleiner, süßer Welpe. Aber tatsächlich, was ich im, sagen wir mal, Fachkontext gestern gegoogelt habe, um mich dazu noch mal schlauer zu machen, ist der Begriff Holacracy. Holacracy ist eine Möglichkeit, wie man Unternehmensstrukturen aufstellen kann und wie man Unternehmen sozusagen in eigengeführte kleine Teams selber Organisationsmodelle dafür herstellen kann und benutzen kann. Und das ist sehr, sehr spannend. Dafür gibt es etliche Literaturen, die man nachschlagen kann, damit es so selbstführende Einheiten sind. Also wenn man weggehen will von diesem klassischen Unternehmensmodell Pyramide, wie kann man das dann umbauen und wie agil kann so ein Modell dann sein? Und das habe ich gestern noch mal ein bisschen detaillierter gegoogelt, um mich da ein bisschen schlauer zu machen, weil ich nämlich gerade ein sehr spannendes Buch lese von Frédéric Lacou, glaube ich, heißt der gute Mann. Das ist Reinventing Organizations. Also, und da beschreibt der gute Mann sechs Phasen, wie man Organisationsstrukturen aufbauen kann, von ganz früher bis, sagen wir mal, jetzt in die evolutionäre Phase, in die wir gerade übergehen. Und das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit sehr und deswegen, ja, so quer gegoogelt.
Das hört sich mega spannend an. Das werde ich mir tatsächlich auch mal durchlesen, weil das, wir Netzpiloten sind jetzt kein riesengroßes Unternehmen, also wir haben jetzt keine tausende Mitarbeiter, die irgendwie organisiert werden wollen. Aber das ist ja, das finde ich eh spannend, weil ich habe letztens auch gelesen, ich glaube, es war in diesem Kurze Geschichte der Menschheit von, ich kann mir den Namen nicht merken, aber wenn man Kurze Geschichte der Menschheit googelt, dann kommt man schon drauf, wo der auch gesagt hat, dass wir halt als Menschen eigentlich intuitiv nur in Organisationen von so bis zu 150 Menschen funktionieren.
Ja.
Und also das sieht man wohl auch daran, dass Dörfer früher und Kommunen und Gemeinden eigentlich nie besonders viel größer waren und dass das auch einigermaßen ohne krasses Reglement funktioniert. Ja. Und wenn es mehr wird, dann brauchen wir Regeln, brauchen wir Gesetze im Grunde, um uns vor unseren eigenen Instinkten, die uns bei unter 150 Leuten sogar helfen für diese Zusammenleben, um uns dann wieder davor zu schützen. Und insofern ist das ja irgendwie ein spannender Ansatz, weil das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Holokratie, ich habe es gerade gegoogelt, so heißt es auf Deutsch, hört sich nicht ganz so cool an, um ja diese großen Konstrukte wieder zu kleiner zu machen und dann wieder auf dieses, also das merke ich auch, ich arbeite im kleinen Team, das läuft oft einfach intuitiver. Ja. Da braucht man jetzt nicht immer ein festes Reglement.
Ja, absolut, genau. Und darauf zielt es auch ein bisschen ab, ne? Dass die Leute selbstbestimmt und vernunftsgetrieben, aber trotzdem kreativ, ohne dass es große Bottlenecks gibt und so arbeiten können und so eben auch agile Prozesse in sich entwickeln können, also immer auf neue Anforderungen dann auch wachsen können und die neuen Anforderungen entsprechend agil irgendwie ins Unternehmen mit einbinden können. Das ist sehr spannend. Ich habe parallel mal gegoogelt, ich vergesse den Namen nämlich auch immer, Yuval Noah Harari ist der gute Autor von Eine kurze Geschichte der Menschheit. Genau. Und der Reinventing Organizations ist wirklich sehr spannend. Frédéric Laloux, ich glaube, ich habe Lacou gesagt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also Frédéric Laloux, wen es interessiert.
Frédéric würdest du sagen, weil das ist nämlich die zweite Kategorie unseres Podcasts, ist das deine Empfehlung der Woche? Ist das das, wo du sagst, das sollten sich die HörerInnen dieses Podcasts mal zu Gemüte führen?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich in dem Zusammenhang noch ein anderes Buch empfehlen, was ich total geil finde. Mhm. Warte mal. The Rebels, glaube ich. Wie hieß denn das? Oh Mann, The Rebel? Toll, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. I'm sorry.
Alles gut. Nein, das ist, also ich auch nicht. Das ist die Idee. Okay. The Rebels von John Jakes?
Nee. Okay. Ich finde es gleich, weil ich habe es hier irgendwo in irgendeiner Historie, glaube ich, irgendwo mal niedergeschrieben. Es ist ein weißes Buch mit schwarzer Schrift. Da geht es auch um, hier genau, The Corporate, also Corporate Rebels. Wie heißt das Buch ganz genau? Corporate Rebels, wie Pioniere die Arbeitswelt revolutionieren. Und das ist von Joost Minaar und Pim de Moret. Das sind zwei Jungs, Männer, muss man sagen, die sich 30 Unternehmen oder so weltweit angeguckt haben. Und zwar Unternehmen, die ganz andere Organisationsmodelle haben als, sagen wir mal, die klassische Pyramide. Und die haben sich das weltweit angeguckt und haben sich da Tipps und Tricks abgeholt und berichten in diesem Buch darüber. Und das ist total spannend, weil das teilweise so radikale Konzepte sind, wo man sich heutzutage denkt, also aus Deutschland kommen KMU, Mittelstand, was auch immer, wo man so denkt, krass, wie soll denn das gehen? Und mich das aber so fasziniert, seitdem ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftige. Und ich denke so, okay, cool, das muss irgendwie gehen. Offensichtlich funktioniert es ja in anderen Institutionen auch. Was braucht es dafür? Was braucht es dafür für Leadership-Skills? Was braucht es dafür für Visionen, für MitarbeiterInnen und so weiter und so fort? Und das Buch würde ich auf jeden Fall als Einstieg dafür empfehlen, weil das ist so die Grundlage. Und dann kann man sich im Anschluss darauf dieses Laloux-Buch angucken, weil da wird es dann nochmal dargestellt, wie man diese Art von neuen Institutionen, Organisationsstrukturen, wie man sie wirklich aufbaut und wie man sie wirklich in die Anwendung führt.
Ein bisschen konkreter,
genau. So würde ich das empfehlen.
Okay. Ja, super. Da haben wir ja praktisch beide Kategorien abgefrischt und auch noch mit zwei sehr guten Buchempfehlungen. Packen wir natürlich alles in die Shownotes, könnt ihr dann nochmal nachgucken, beziehungsweise packen auch gleich die Links mit rein, dann findet ihr das Ganze auch. Ich mache auch noch schnell meine letzte Google-Suchanfrage. Musste ich gerade echt ein bisschen nachdenken. Ich glaube, es war aber nichts sonderlich Spektakuläres. Und zwar habe ich, so ein bisschen zum Thema so Prototyping gelesen. Also so Prototyping und Game Design. Irgendwie momentan, das hat man in den letzten Folgen, also in der letzten Folge ging es nur um Game Design. Und da habe ich dann mal so ein bisschen so selber bin ich ins Tun gekommen und habe halt gemerkt, wenn du so ein Spiel machst, dann hast du schnell das Problem, dass du bist ja nicht ein mega guter Programmierer, ein mega guter Designer und auch noch ein mega guter Artist. Ja. Das heißt, in meinem Fall, ich bin in gar nichts mega gut davon. Und dann musst du so ein bisschen gucken, und wie kann man denn schnell was hinkriegen, Prototypen, so auf was kann ich gut verzichten, gibt es da irgendwelche Tools für? Und da haben halt viele gesagt, nutz einfach fertige, das ist eigentlich auch ziemlich naheliegend, aber das war so die letzte Anfrage, wie andere das so machen und dass sie halt einfach fertige Assets schon benutzen und dann einfach erstmal schnell irgendwas zusammenklamüstern, gucken, macht das eigentlich Spaß und dann anfangen so Stück für Stück die Sachen dann selbst nochmal auszubessern. Ja, spannend. Ja, also es geht. Es ist das Spannendste, was ich in der letzten Woche gegoogelt habe. Und meine Empfehlung der Woche ich mache das der Fairness halber, finde ich es immer schön, wenn es so spontane Sachen sind. Jetzt fällt mir natürlich gerade nichts ein. Das ist doof.
Vielleicht als Überbrückung, solange du überlegst, sag mal, der Nachhaltigkeit halber und der Coolness halber, vielleicht sollten wir die Sachen nicht googeln, sondern Ecosian.
Ja, das stimmt. Das wäre sicherlich besser, ja.
Also ich,
Benutzt du nur Ecosia?
Nee, auf dem Handy zum Beispiel im Augenblick noch nicht. Auf dem Handy, das klingt auch so altbacken, ne? Auf dem Smartphone, wie man sagt. leider noch nicht komplett durchgängig, aber ich arbeite dran.
Ja, Das stimmt. Ecosia kann man auch übrigens empfehlen, ist einfach eine Suchmaschine, wo im Grunde für jede Suchanfrage ein Baum gepflanzt wird. Oder für, naja, nicht, glaub, nicht, eins, ja, nicht zu eins,
aber, auf jeden Fall dafür gesammelt wird, ne, den CO2-Emissionen, wie den CO2-Fußabdruck zu minimieren und dadurch irgendwie Bäume zu pflanzen.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht, in welcher Relation zueinander, aber genau.
Ja.
Und bist du jetzt auf.
Verlinken wir auch. Ja, ich hab was rausgefunden. Juhu, ja, und zwar ist leider auch wieder so dieses Game related, aber das, ich bin da momentan so ein bisschen in so einer Senkung verschwunden. Magicka Voxel heißt das. Es gibt so ein Spielstil Voxel. Das sind dann alles nicht aus Pixeln, sondern aus Voxeln, also dreidimensionale Würfel, Quader. Und das ist einfach so ein Editor, mit dem man die halt erstellen kann, wo man dann so Modelle daraus basteln kann. Und das ist ganz cool, wenn man jetzt nicht unbedingt 3D-Artist ist, sondern halt vielleicht das hobbymäßig machen will, dann kann ich Magicka Voxel sehr empfehlen.
Cool.
Ja. Okay. Ich finde, das war ein richtig schönes Gespräch. Wir haben das Thema, also wir haben das final lösen, glaube ich, konnten wir nicht, aber ich glaube, man konnte einiges mitnehmen und mal so ein bisschen den Ist-Zustand so abklopfen. Mhm. Das hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Nö. Außer, dass wer Lust hat, mit uns zu sprechen über das Thema Medien, Kreativ- und Digitalwirtschaft in Berlin-Brandenburg, kann gerne bis Ende März voraussichtlich jeden Dienstag um 18 Uhr auf Clubhouse einschalten. Ansonsten werdet alle gerne fleißig Mitglieder beim Medianet Berlin-Brandenburg. Hier gibt es auf jeden Fall coole Vernetzungsmöglichkeiten, interdisziplinär und auch in Zukunft tolle weitere Formate, nicht nur Präsenzformate, sondern auch Online-Formate, die wir uns so gemeinsam überlegen, dass es für alle einen großen Mehrwert darstellt. Das kann ich vielleicht am Ende nochmal als Werbeblock einfügen.
Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Mhm. Da wäre auch die Frage, geht das nur, wenn man Berliner oder Brandenburger ist?
Nee, wir arbeiten auch mit Unternehmen, die überregional unterwegs sind, überregional und international. Okay. Absolut, also können sich gerne Leute auch bei uns melden, wenn sie einen konkreten Wunsch haben, sich mit uns zu vernetzen, und dann beraten wir sie da gerne.
Okay.
Cool.
Cool. Wir verlinken euch natürlich auch, also können die Leute einfach dann draufklicken und dann kommt ihr direkt zu den ganzen Themen und Infos.
Mega cool.
Dann danke ich dir sehr, sehr doll, wollte ich jetzt sehr fest sagen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mir dein Wissen irgendwie mit uns geteilt hast. Ja.
Ich danke dir, es war ein sehr schönes Gespräch, hat Spaß gemacht und auch informativ, und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal.